Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Und hier ist wieder das Magazin Gegenpol mit seiner nunmehr 5. Ausgabe insgesamt und der 1. im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr gerutscht und könnt es natürlich gar nicht erwarten, eine neue Folge unseres Magazins zu hören. Das Thema unserer heutigen Ausgabe ist aber leider nicht so erfreulich und leider auch aktueller denn je, denn wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Aufstieg, mit dem Erfolgen von extrem rechten und rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen in Europa und ihrer Vernetzung untereinander. Der Aufstieg der AfD in Deutschland ist dabei ein bezeichnendes Beispiel. In Europa lassen sich noch viele weitere ähnliche Parteien und Bewegungen ausmachen, die anders als in Deutschland meist schon sehr viel länger auf der politischen Bühne erfolgreich aktiv sind. Mit meinem Kollegen und Experten Sebastian Töbel, den ich an dieser Stelle jetzt sehr herzlich begrüßen möchte.
Hallo.
Möchte ich daher vor allem über die Gründe für das momentane hochextrem rechte Position in Europa reden und auch über die spezifischen Zusammenschlüsse, die da gerade entstehen und auch natürlich über die europaweite Vernetzung. Sebastian Töbel ist Sozialwissenschaftler und setzt sich schon seit langem mit dem Aufstieg der extremen Rechten in Europa auseinander. Letztes Jahr hat er das Projekt Entgrenzt, transeuropäische Perspektiven auf die extreme Rechte aufgebaut und geleitet. Im Zuge dieses Projekts ist eine interaktive Karte entstanden, die unter www.projekt-entgrenzt.de abrufbar ist und auf der die unterschiedlichen Politik- und Propagandafelder, will ich jetzt mal nennen, der europäischen extremen Rechten und rechtspopulistische Parteien zu sehen sind und wie auch die Protagonisten untereinander vernetzt sind. Alles gepaart mit Erklärungen und weiterführenden Links. Kann ich wirklich nur empfehlen. Herr Töbel, vielleicht als Einstieg in unser Gespräch zwei Fragen. Zum einen, ist eine europaweite Vernetzung der extrem rechten, rechtspopulistischen Parteien, Bewegungen ein neuartiges Phänomen? Und vielleicht können Sie auch zu Anfang etwas zu den, will ich jetzt mal nennen, ideologischen Gedankenspielen sagen, die eine Vernetzung dieser ultranationalistischen Gruppierungen überhaupt legitimieren.
Also zunächst kann man sagen, dass Vernetzungen und gegenseitige Bezugnahmen der Extremrechten in Europa jetzt kein neues Phänomen darstellen. Ne? Also schon unter den faschistischen Bewegungen im 20. Jahrhundert gab es Kooperationen und zum Beispiel nach 1945 gab es direkt Bestrebungen irgendwie in der Zusammenarbeit und einen Austausch über Ländergrenzen hinweg. Wobei, wenn man jetzt sich so die 1950er, 60er, 70er Jahre anschaut, das jetzt keine wirklichen Massenorganisationen waren, sondern eher so kleinere Zirkel, die es zusammengefunden haben und sich ausgetauscht und vernetzt haben. Aber nichtsdestotrotz gab es diese Vernetzungen, diese Bestrebungen und was es in diesem Zusammenhang auch schon immer gab, waren eigene Vorstellungen, ne, von Europa und eigene Europa-Ideen der Extremrechten. Denn das ist vielleicht schon mal wichtig voranzustellen jetzt bei unserem Gespräch, die extreme Rechte war und ist nicht europafeindlich in dem Sinne, sondern sie hat vielmehr eigene Konzepte, wie wir gerade schon angesprochen haben, für eines Europa, auf die sie sich beziehen. Ne? Und wenn man es jetzt so mal einige Konzepte oder Bezugspunkte der extremen Rechten anschaut, kann man sagen, also schon im Nationalsozialismus, ne, im Historischen, gab es ja Vorstellungen, also insbesondere so im Bereich der Waffen-SS als europäische Brüderarmee in Anführungszeichen, in der halt verschiedene Nationalitäten gemeinsam eben kämpfen. Ne? Und auf diese Einheiten bezieht sich beispielsweise die deutsche neonazistische Szene bis heute, ne, und stellt ihre Zusammenarbeit auch in so eine Tradition dieser Waffen-SS-Einheiten. Was unmittelbar damit auch zusammenhängt, ist halt so eine vermeintlich gemeinsame Zugehörigkeit in Anführungszeichen einer weißen arischen Rasse als verbindendes Mittel über Ländergrenzen hinweg. Also was da halt so als verbindendes ideologischer Bezugsrahmen dient, ist halt White Power als Ideologie. Ne? Also es geht nicht darum, ob jetzt jemand aus Schweden kommt, aus Frankreich oder aus England, sondern da werden halt so biologistisch-rassistische Kriterien herangezogen, die so eine gemeinsame Zusammenarbeit legitimieren. wenn man sich jetzt nochmal so diese viel, also es gibt schon so eine Vielzahl so an verschiedenen extrem rechten Entwürfen eines Europa anschaut, kann man schon sagen, dass sich so dieses Konzept so eines Europa der Vaterländer so als somit das weit verbreiteste Konzept auch so spektrumübergreifend durchgesetzt hat. Also das gerade so als Losung, als Schlagwort, als Parole, unter der dann so eine Zusammenarbeit irgendwie, sei es jetzt bei Demonstrationen oder bei Tagungen, genommen wird, es findet sich gerade dieses Europa der Vaterländer eigentlich so als häufigstes Konzept. Und was damit natürlich verbunden ist, dass es nicht darum geht, jetzt so ein gemeinsames Europa, in einem gemeinsamen Europa aufzugehen, sondern dass die jeweiligen Länder oder halt auch in extrem rechter Ideologie Völker oder Nationen ihre Souveränität natürlich immer beibehalten. Ne? Und das Hauptbezug da immer noch so das eigene Kollektiv bleibt, aber es schon gesagt wird, wir ordnen uns einem gemeinsamen Ziel, einem Kampf unter, aber wir geben nicht unsere eigenen Völker oder Nationen jetzt auf.
Und wie sieht das dann heute aus? Also was können Sie zu den Vernetzungen sagen? Also was gibt es da länderübergreifend, wenn man zum Beispiel Zusammenschlüsse bei Parteien oder vielleicht aber auch Bewegungen, die jetzt gar nicht irgendwie also in einer Partei organisiert sind? Also was gibt es da?
Ja, also wenn man sich so erstmal durch das Parteienspektrum in Europa anschaut, fällt natürlich einem direkt das Europaparlament oder die Wahlen zum Europaparlament so ins Auge, weil das natürlich ein Forum oder eine Plattform ist, wo sich extrem rechte Parteien eben europaweit zusammenkommen, vernetzen können und das Europaparlament so als Bühne und Inszenierung nutzen können und aber natürlich auch dort es um finanzielle Mittel und Stellen und Ressourcen der Arbeit geht. Wenn man jetzt die letzte Europawahl im Jahr 2014 anschaut, wurde ja vielerorts von so einem Rechtsruck gesprochen europaweit. Und tatsächlich gab es ja auch enorme Stimmenzuwächse europaweit für Extremrechte oder Rechtsaußenparteien, was natürlich auch dementsprechend in den Anteil der Abgeordneten im Europaparlament widerspiegelt. Ne? Was im Europaparlament erstmal alle Parteien machen, unabhängig jetzt von der extremen Rechten, ist natürlich, sich zu versuchen, in sogenannten Fraktionen zu vernetzen. Und das versucht die extreme Rechte oder Rechtsaußenparteien auch schon seit mehreren Jahren, weil damit durch diesen Fraktionsstatus natürlich nochmal weitere Privilegien verbunden sind, die jetzt einzelne Parteien im Europaparlament jetzt so nicht besitzen. Was so ein bisschen Problem für extrem rechte Vernetzung im Europaparlament über den Fraktionsstatus war und ist halt, dass sie gewisse Kriterien dafür erfüllen müssen. Das sind ganz einfach, sie müssen 25 Abgeordnete stellen, die aus 7 verschiedenen Ländern kommen. Und gerade an diesem Punkt, diese 7 verschiedene Länder, ist es oft gescheitert für die extreme Rechte, weil sie halt nicht geschafft haben, so viele verschiedene Parteien bzw. Abgeordnete unter einem Dach zu vereinen. Wenn man sich das Europaparlament oder die Zusammensetzung von Rechtsaußenparteien im Europaparlament aktuell anschaut, kann man sagen, es gibt so, ja, sagen wir mal, 4 Blöcke, die man so unterscheiden kann. Das ist natürlich ein sehr heterogenes Feld, wenn man jetzt über rechte Parteien im Europaparlament spricht, die teilweise auch tatsächlich nichts miteinander jetzt groß zu tun haben. Aber sagen wir mal, wir reden jetzt von einem Spektrum, was sich eben rechts der konservativen Parteien in Europa bewegt, kann man sagen, so ein Block, die aber keine Fraktion bilden, sind halt Parteien, die sich wirklich offen offen neofaschistisch bzw. neonazistisch sind. Das sind beispielsweise die Goldene Morgenröte aus Griechenland oder die Jobbik-Partei aus Ungarn und beispielsweise ja auch Udo Vogt, ein Abgeordneter, der für die deutsche NPD im Europaparlament sitzt. Ne? Also die schaffen es nicht, sozusagen den Fraktionsstatus zu erfüllen, aber sitzen im Europaparlament und ist aber ein Spektrum, wie gesagt, was sich ganz klar in so einem neofaschistisch-neonazistischen Spektrum bewegt. Unabhängig davon existieren mittlerweile auch 3 Fraktionen, die man jetzt weitestgehend so als Rechtsaußenfraktionen kategorisieren kann. Das wäre zum einen die Fraktion, die sich selber nennt Europa der Freiheit und der direkten Demokratie. Das ist eine Fraktion, die maßgeblich von der englischen UKIP-Partei geprägt wird und aber da sich auch so, sage ich mal, rechtspopulistische Parteien wie die Schwedendemokraten wiederfinden. Und dann gibt es eine Fraktion, die europäischen Konservativen und Reformisten, auch wieder maßgeblich dominiert von der englischen Partei, von den Tories. in dieser Fraktion, was vielleicht interessant für uns jetzt ist, ist zum Beispiel neben der Dänischen Volkspartei, also auch einer schon klar rechtspopulistischen Partei aus Dänemark, ist auch die AfD organisiert. Und auch sozusagen die Abspaltung Alpha, also die AfD hat sich ja sozusagen gespalten, aber beide Fraktionen befinden sich zurzeit noch in derselben Fraktion im Europaparlament. Und da kann man schon sagen, dass gerade die Arbeit der AfD in dieser Fraktion noch interessant sein dürfte, weil es ja dahingehend ja schon einige Veränderungen zurzeit gibt. Also die AfD sich immer mehr tatsächlich ja auch in Deutschland zu einer, ja, klar rechtspopulistischen und Rechtsaußenpartei entwickelt hat und das sich natürlich auch in der Zusammenarbeit in Europa widerspiegelt, weil als die AfD damals ins Europaparlament eingezogen ist, ist schon Abgrenzungen zu, sage ich jetzt mal, Parteien wie der FPÖ aus Österreich oder der Front National in Frankreich gab und da so eine Zusammenarbeit eben ausgeschlossen wurde und demzufolge auch nicht in deren Fraktion gegangen wurde, ist mittlerweile, aber vielleicht kommen wir da später noch ein bisschen drauf, ja ganz klare Annäherungsversuche und eine Zusammenarbeit mittlerweile existiert. Die Parteien, die ich gerade schon angesprochen habe, wie die FPÖ und die Front National, also sagen wir mal so mit so die erfolgreichsten extrem rechten oder modernisiert extrem rechten Parteien in Europa, bilden mittlerweile auch eine eigene Fraktion im Europaparlament, die sich Europa der Nation und der Freiheit nennt. Das war tatsächlich ein längerer Akt, den diese Parteien versucht haben, da eine Fraktion auf die Beine zu stellen, weil die, wie gesagt, nicht an den Abgeordneten gescheitert sind, sondern dass sie halt Probleme hatte, 7 verschiedene EU-Länder zusammenzubringen und da natürlich das Aushängeschild Marine Le Pen als Vorsitzende des Front National, aber auch dort ist zum Beispiel auch die Red Wilders Partei aus den Niederlanden, die Partei der Freiheit organisiert. Also, dass dieses Spektrum, was seit Jahren eben durch dieses, sagen wir mal, rechtspopulistische, modernisierte, extremrechte in Erscheinung getreten ist und insbesondere im Bereich so dieser antimuslimischen Mobilisierung, Agitation Erfolge verbuchen konnte. Das mal so als so die 4 groben, ja auch, sagen wir mal, Blöcke so in der Arbeit im Europaparlament. Genau. Ich habe es ja gerade schon mal angedeutet, die NPD sitzt mit einem Abgeordneten auch im Europaparlament, mit Udo Vogt. Wenn man jetzt die NPD nimmt, so als einer der, ja, so schon die älteste Partei der organisierten extremen Rechten oder des Neonazismus aus Deutschland, ist unabhängig von ihrer Anwesenheit im Europaparlament, aber auch europaweit vernetzt, in der sogenannten Alliance for Peace and Freedom. Die wurde 2015 gegründet und man kann schon sagen, dass es da auch so eine Kontinuität, so eine Zusammenarbeit so neofaschistischer bzw. neonazistischer Parteien in Europa gibt. Also früher in den 2000er Jahren gab es mal so eine europäische nationale Front, nannte sie sich. Das war dann so die Zentralorganisation, wo sich dann auch schon so Parteien wie die NPD, auch die Goldene Morgenröte aus Griechenland, italienische und spanische neofaschistischen Parteien organisiert haben. Was die hauptsächlich gemacht haben, war so eine gemeinsame Tagungspolitik. Es gab halt dann so eine gemeinsame Tagung, die durchgeführt wurden. Teilweise gab es auch gemeinsame Demonstrationen, aber das ist dann eher, wo dann so Abgeordnete oder so Delegationen hingeschickt wurden und jetzt nicht so eine, sage ich mal, so eine Massenorganisation, wo jetzt die breite Basis quer durch Europa gereist ist, aber das diente eher so einem strategischen und ideologischen Austausch. Wenn man so jetzt bei der NPD oder bei diesem Spektrum bleiben, kann man auch sagen, dass deren Jugendorganisation, also die jungen Nationaldemokraten, sich auch europäisch vernetzen und wo die sich hauptsächlich auszeichnen, sind sogenannte Europakongresse, die sie JN durchführt, schon seit mehreren Jahren in Deutschland, wo sie halt eben, ja, befreundete Partnerorganisationen, meistens in dem Fall auch Jugendorganisationen von neonazistischen und neofaschistischen Parteien aus Europa, aber auch eher so Strukturen aus dem bewegungsförmigen Rechtsextremismus halt einladen, es verschiedene Redner gibt, Gruppenvorstellungen, aber das meist auch dann gekoppelt ist mit einem Kulturprogramm und einem Konzert. Also diese sogenannten Europakongresse sind in den letzten Jahren meistens in Ostdeutschland, in Thüringen waren die letzten beiden, wurden die durchgeführt. Und dann kamen dann zum Beispiel aus Tschechien, Italien, Spanien und Skandinavien Extremrechte zusammen.
Wo Sie das gerade ansprechen mit Konzerten, wie wichtig ist denn sozusagen ein gemeinsamer europäischer ja, ich nenne es jetzt mal Lifestyle. Kann man davon sprechen? Gibt es da auch Übernahmekontinuitäten? Also dass in einem Land dann dieser Trend hochschwappt und dann wird das dann übernommen? Und wie äußert er sich auch, mal abgesehen von Konzerten und vielleicht Klamotten und ob es da vielleicht auch irgendwelche Zusammenschlüsse gibt?
Genau, da haben Sie gerade schon einen sehr wichtigen Bereich angesprochen, nämlich wenn man jetzt erstmal sich so den Bereich so, ich nenne es jetzt mal extrem rechter Jugendkultur oder rechte Erlebniswelten sich anschaut, ist natürlich, weil das Schlagwort gerade schon viel Musik bzw. rechte Musik da von zentraler Bedeutung. Also gerade dieser Bereich des Rechtsrock ist, also dieser Bereich ist ohne eine europäische oder auch transnationale Perspektive überhaupt nicht zu denken. Ne? Also gerade Rechtsrock-Konzerte sind halt ein wichtiger Ort und stellen so ein wichtiges Moment in so einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit dar. Das betrifft zum einen natürlich die Zusammenarbeit in der Organisation und der Durchführung, weil das sind ja oft auch konspirativ durchgeführte Konzerte, wo dann beispielsweise ins Ausland ausgewichen wird, aber auch in der Organisation, das auch grenzüberschreitend teilweise läuft. Aber die Konzerte bieten natürlich auch also konkreten Ort der Begegnung und der Zusammenkunft. Ne? Also was ich eben meinte mit diesen Tagungen der Parteien, das sind dann eher so, wo dann der so die Partei, sage ich jetzt mal, Führungspersonen zusammenkommen und sich austauschen, bieten es tatsächlich bei Reich der Rechtsrock-Konzerte, da kommt die Basis auch zusammen. Das ist eine völlige Normalität, dass Neonazis aus Deutschland nach Italien, Spanien oder nach Frankreich auf Konzerte fahren und umgekehrt halt auch. Und es natürlich nur eine Begegnungsstruktur da stattfindet. Ne? Was es natürlich dann auch gibt organisatorisch, dass verschiedene Bands aus verschiedenen Ländern gemeinsame Tourneen machen, dass sie halt praktisch sich absprechen und dann halt so eine Tour durch Europa machen. Im Bereich Rechtsrock von Bedeutung, das war eher so in den 2000er Jahren, das ist gerade so ein bisschen am Zurückgehen, war so der Bereich von Festivals. Also gerade in den 2000er Jahren gab es da sehr erfolgreiche Rechtsrock-Festivals, die auch quer durch Europa populär waren, wo halt teilweise mehrere tausend Teilnehmende zusammenkamen, was immer so eine Kombination aus Konzert, Infoständen, Redebeiträgen halt waren. Also beispielsweise das Fest der Völker in Thüringen war zeitweise eine sehr erfolgreiche Festivalproduktion, sage ich mal, der extrem Rechten, aber auch europaweit, das Sons of Europe in Ungarn, wo tatsächlich die auch immer in so einem europäischen Kontext dann auch so ideologisch gestellt wurden. Ne? Aber halt auch der ganze Bereich von Vertrieb und, sage ich jetzt mal, von Labels und also der Herstellung der Musik ist natürlich auch eine, also ist gar nicht nur auf nationalen Rahmen zu begrenzen, sondern ist immer eine transnationale Perspektive von zentraler Bedeutung.
Wenn ich mal kurz einhaken kann, bei den diesen Festivals oder bei Konzerten, da wird dann nicht nur Musik gehört mit extrem rechten Inhalten, sondern werden da auch, naja, sagen wir mal so, Vorträge gehalten oder gibt es da auch einen, ich kann es nicht anders ausdrücken, Markt der Möglichkeiten, also dass es Stände auch gibt, wo dann natürlich so Propaganda und so weiter dann verteilt werden oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Also der Begriff Markt der Möglichkeiten trifft es eigentlich ganz gut, also tatsächlich werden dann an diesen, auf diesen Festivals, es wird halt genutzt, dass sich verschiedene Initiativen oder Organisationen da praktisch vorstellen, so wirklich mit so einem Markt der Möglichkeiten. Und diese Redebeiträge sind dann tatsächlich, also es spielt eine Band, dann gibt es wieder so einen Redebeitrag oder Grußwort und das ist dann schon diese Kombination von beidem, ne, was auch diese Festivals ausgezeichnet hat. Plus, dass hier tatsächlich auch, was ich eben schon mal so kurz angesprochen habe, an sich schon in so einen klar ideologischen, gerade Bezug auf Europa, Zusammenhang gestellt wurden. Ne? Also die Sons of Europe, Fest der Völker, dann die Symbolik war dann tatsächlich auch da ein klarer Bezug. Also da waren zum Beispiel die Banner, die auf dem beim Fest der Völker auf der Bühne hingen, waren halt dann so Konterfeis von Waffen-SS-Soldaten und dann europäische Brüderarmee, in der sich das so in der Symbolik auch gestellt wurde. Ne? Also es wurde dann schon sehr stark auch dieser Bereich vermittelt. Und das gerade dieser, also Begriff, also dieser Markt der Möglichkeiten dient eben wirklich so einer konkreten Austausch und Vernetzung halt vor Ort, von so einer Basis natürlich auch. Ne?
Was gibt es da noch abseits von Musik und oder Konzerten und Festivals, die man so als, naja, also im übergeordneten Begriff Lifestyle dann eruieren kann? Also ich denke da gerade jetzt mal so an Klamottentrends oder vielleicht auch Erscheinungsbild vielleicht als besserer Ausdruck.
Genau, das ist natürlich dieser ganze ja, Lifestyle-Bereich ist natürlich sehr miteinander vernetzt. Also wenn man jetzt den Bereich, klar, Marken nimmt, sind es auch wieder diese zwei Ebenen. Natürlich einmal in der Produktion, Vertrieb, sagen wir, bekannter extremrechter Marken, die funktionieren natürlich auch nicht nur auf dem nationalen Rahmen, sondern muss es internationale Kooperationen geben, auch europaweit. Aber natürlich ist bei dem Bereich der Marken auch dann wieder interessant, dass dann auch wieder inhaltlich und ideologisch darauf Bezug genommen wird. Also es gibt zum Beispiel eine Marke, die nennt sich European Brotherhood. Also eine Marke, die auch ganz klar aus dem Neofaschismus kommt und auch jetzt auch nur sozusagen das, die Szene ansprechen will, also jetzt gar nicht den Anspruch hat, einen breiteren Markt irgendwie sich unpolitisch zu geben, sondern das ist ganz klar eine Marke aus der Szene, für die Szene, aber die ganz stark mit diesem europäischen Gedanken spielt. Genau, aber was vielleicht da nochmal wichtig wäre, noch ein bisschen weiter zu schauen, das ist also diese Verknüpfung von Marken, von Musik, von diesen ganzen Lifestyle-Angeboten, was zum Beispiel in den letzten ein, zwei Jahren oder ja schon irgendwie sehr interessant jetzt sich entwickelt, ist der Bereich Kampfsportbereich zum Beispiel. Das ist auch so eine Kombination von Marken und konkreten, ja, sage ich jetzt mal, Events, die da angeboten werden. Also es läuft dann beispielsweise so ab, dass es aus der Nazi-Szene organisierte Kampfsport-Events gibt, wo halt verschiedene Kampfsportler gegeneinander antreten vor Publikum. Und da zum Beispiel letztes Jahr so eine sogenannte European Fighting Tour gab, die halt durch 6 verschiedene Länder getourt ist und da maßgeblich auch eine Marke hinterstand, nämlich die Marke White Rex aus Russland, also die seit vielen Jahren in Russland schon solche Events veranstaltet, in der mehrere tausend Teilnehmer zusammenkommen, immer gekoppelt meist mit einem Rechtsrock-Konzert auch. Und die sich jetzt gerade so von Russland ausgehend so auf den, sag ich jetzt mal, westeuropäischen Markt versuchen zu erschließen. Also sie gründen eigene so Kampfsportgruppen, die dann rum wieder als Veranstalter auftreten und versuchen auch gerade sehr, sag ich mal, sehr forsch ihre Marke auch zu platzieren. Also sie ist eine normale Kleidungsmarke, also in Anführungszeichen auch, ja.
Dann auch mit Erfolg, also was heißt, also nicht aus, wahrscheinlich ist es erstmal natürlich nur eine Nische, aber ist es für eine Nische, ist es dann mit hohen Wachstumszahlen oder gibt es da vielleicht jetzt auch, also ich jetzt als das bekannteste Thor Steiner, gibt es da auch natürlich Konkurrenz oder wachsen dann beide stark oder wie kann man dazu was sagen?
Genau, also diese Marken treten natürlich auch immer in Konkurrenz zueinander, weil natürlich klar ist, natürlich gibt es einmal, es gibt einen Markt und es gibt eine Abnehmerschaft, aber trotzdem treten diese verschiedenen Marken ja auch in Konkurrenz. Und Thor Steiner so als Beispiel ist natürlich eine Marke, die sehr erfolgreich wurde und auch noch ist teilweise, aber dahingehend ja auch so ein bisschen den Ruf dann bekommen hat, nicht mehr authentisch zu sein, ne? Sondern dass es dann den Vorwurf gibt, da geht es halt nur noch um die Kohle und es ist nicht mehr eine authentische Marke der Extremrechten. Und gerade jetzt immer so, ist es sehr auffällig, zum Beispiel die Marke European Brotherhood, die ich eben genannt habe, die sich sehr authentisch dann darstellt und dann wirklich so dann so wie, also man kann dann schon sagen, die vom Style her Thor Steiner sehr ähnlich ist, jetzt nicht nur von der, also nicht von der Symbolik unbedingt, aber so die Art und Weise, wie sie ihre Sachen designen oder was sie anbieten, das ist schon vergleichbar und nicht in dem Ausmaß. Thor Steiner hat ja ein viel größeres Sortiment mittlerweile, weil sie einfach viel mehr, ja, ein viel größerer Apparat dahinter steht, aber da merkt man halt schon noch, dass sich da so, sag ich mal, so authentischere Marken versuchen zu platzieren. Und White Rex ist auch so ein Beispiel. Das ist wirklich, also wie der Name schon sagt, White Rex. Und wenn man die Symbolik sich dieser Marke zum Beispiel anguckt, das ist also schon ganz klar wirklich teilweise plump rassistische Motive, die da verwendet werden. Ja.
Wir haben das gerade mit Events nochmal angesprochen, wo jetzt auch dann diese Bekleidungsmarken ja sehr stark dann auch diese Kampfsportebene, was wahrscheinlich auch sehr diese Männlichkeitssymbolik und also diesen Gedanken daran natürlich auch bedient. Gibt es denn da noch rein aus der Eventschiene noch, also um die Basis zusammenzubringen, noch irgendwie bedeutende Veranstaltungen oder eine ganz andere Art und Weise, die Basis zusammenzubringen, auch abseits jetzt dann von Parteiveranstaltungen oder so. Oder wirklich auch Aufhänger, die dann eigentlich die Politik zwar auch dabei haben, aber natürlich bei so einer Kampfsportveranstaltung steht ja wahrscheinlich erstmal auch das Event im Vordergrund.
Genau, also wenn man jetzt so den Bereich Events sprechen will, ist natürlich klar, es gibt eine europaweit gemeinsame Aufmarsch- und Demonstrationspolitik der Extremrechten. Ne? Und ich finde, dieses Beispiel dieser Demonstrationspolitik, an diesem Beispiel lässt sich auch sehr gut so ein bisschen nachzeichnen, was so Faktoren und ja auch so Motivation sein können für eine Zusammenarbeit. Ne? Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, existieren tatsächlich eine Reihe von regelmäßig stattfindenden Demonstrationen in Europa, wo europaweit extremrechte Teilnehmer zusammenkommen. Teilweise gibt es auch so einzelne Events, aber weil es jetzt in diesem Bereich dieser regelmäßig stattfindenden Demonstrationen spielt beispielsweise die Verherrlichung des Nationalsozialismus oder in dem Fall von anderen europäischen Staaten, von anderen faschistischen Regimen eine ziemlich große Bedeutung. Also wenn man nach Deutschland zum Beispiel schaut, also hat die extreme Rechte in Deutschland ja selber mit den Rudolf-Hess-Märschen ab den 90ern bis in die 2000er Jahre oder auch mit den Aufmärschen zum Jahrestag der Bombardierung in Dresden selbst zwei Events in diesem Themenfeld ausgerichtet, die europaweit von Bedeutung waren, also selbst nach Wunsiedel, also wo die Rudolf-Hess-Märsche stattfanden, als auch nach Dresden sind europaweit extremrechte Teilnehmende gekommen und die hatten ja auch teilweise mehrere tausend Teilnehmerinnen, diese Aufmärsche. Aber diese beiden Aufmärsche sind halt weggebrochen für die extreme Rechte in Deutschland. Und was man so ein bisschen beobachten kann, dass sich halt schon seit längerem europaweit, ich sage jetzt keine Alternativen, aber schon auch Aufmärsche entwickeln, die vierstellige Teilnehmendenzahlen in diesem Themenfeld entwickelt haben und entwickeln zurzeit. Ne? Also beispielsweise in Budapest gibt es seit mehreren Jahren den sogenannten Tag der Ehre, der an so einen gemeinsamen Kampf deutscher und ungarischer Einheiten gegen die Rote Armee erinnert, gegen so eine Schlacht, wo mehrere tausend umgekommen sind. Und diesen Tag der Ehre in Budapest ist in den 2000er Jahren, also wo auch mehrere tausende Teilnehmende zusammenkamen, wo auch Deutsche regelmäßig hingefahren sind, auch als Redner aufgetreten sind. Und was sie da praktisch erlebt haben, ist eine Verherrlichung des Nationalsozialismus auf der Straße ohne große Gegenwehr. Ne? Also gerade was ja auch, woran Wunsiedel und Dresden ja auch dann nicht, woran sie gescheitert sind für die extreme Rechte oder warum es nicht mehr so attraktiv war. Sie haben halt eine massive Gegenwehr halt erfahren. So. Und wenn man zum Beispiel dann nach Budapest schaut, in den 2000er Jahren, konnten sie wirklich martialischen Uniformen wirklich sehr stark verherrlichen, den Nationalsozialismus durch die Straßen ziehen. Also was sie in Deutschland einfach so nicht bekommen haben oder sich nicht mehr praktisch ausleben konnten. Ein anderes Beispiel auch aus Osteuropa ist Sofia, also der Lukow-Marsch, der auch irgendwie jährlich im Februar stattfindet in Bulgarien, wo auch, also jetzt der letzte Woche hat er, glaube ich, stattgefunden, am 13. Februar, auch wieder über 1000 Teilnehmende, auch Deutsche, die hingefahren sind. Und wenn man sich diese Reiseberichte dann durchliest, an welcher Faszination dann da geschrieben wird, also ich muss das immer ins Verhältnis setzen, da schreiben natürlich Neonazis in ihrem Weltbild über solche Aufmärsche, aber nichtsdestotrotz kann man daher diese Faszination herauslesen, sie erfahren keine Ablehnung auf der Straße für ihre Verherrlichung des Nationalsozialismus. Ne? Also das mal so als eine Motivation, NS-Verherrlichung, sich auf Reisen zu begeben und ins Ausland auf Demonstrationen zu fahren, aber gerade so dieses Erleben von einem Massenevent, ist ja auch ganz klar zum Beispiel beim Imjamarsch in Athen zu sehen, also der aktuell, denke ich, größte Aufmarsch der extremen Rechten in Europa in Athen, der auch regelmäßig Ende Januar, Anfang Februar stattfindet und also wirklich mehrere tausende Teilnehmer zusammenkommen und so ein riesiger Fackelmarsch und Fahnenmeer und immer auch mit regelmäßig aus deutschen Neonazis, die da hinfahren. Und wenn man sich auch diese Reiseberichte durchliest, dann kriegt man auch so ein Gefühl dafür, was sie da fasziniert. Also solche Massenaufmärsche gibt es in Deutschland halt nicht. Und das gehört natürlich schon aber auch zu so einem neonazistischen Weltbild halt dazu. Ne? Also man ist ja auch ein Bestandteil davon. Und da holen sie sich praktisch dann natürlich auch so ihren Kick, würde ich mal sagen, in diesem Bereich. Plus natürlich, dass jetzt in Athen, also natürlich das allgemeine Faszination für den Aufstieg der Goldenen Morgenröte als eine klar ja, neonazistische Partei, die ja bei Wahlen ja zum Beispiel ja, um die 7% erlangen, aber natürlich sehr gut aufgestellt sind in Griechenland. Gerade gut Repression auch erfahren, weil es einen großen Prozess gegen die Parteiführung gibt, aber nichtsdestotrotz ist es europaweit eine Faszination auch für den Erfolg der Goldenen Morgenröte in Griechenland zu sehen.
Ist das denn diese, wenn man jetzt die Demonstration und den Aufstieg von anderen extrem rechten Parteien oder rechtspopulistischen Parteien, Bewegungen etc. sieht, ist das ein Motivationsschub erstmal für andere Parteien oder Bewegungen in Ländern, wo die extreme Rechte oder der Rechtspopulismus noch nicht so erfolgreich ist, weiterzumachen? Also nehmen Sie daraus Kraft ganz konkret und werden die denn auch unterstützt von Parteien oder Bewegungen aus diesem Spektrum von anderen Ländern? Also ist zum Beispiel aus Ungarn kommt dann eine konkrete Unterstützung dann nach Deutschland oder nach Irland oder Spanien, also je nachdem, wie man das dann, wo man dann hinguckt.
Ja, und bei dieser Frage schließt sich eigentlich nochmal eine Diskussion von einem anderen Phänomen an, nämlich zu schauen, wie funktioniert so eine Zusammenarbeit oder Unterstützung, wie Sie es gerade gesagt haben, oder so ein Aufgreifen von erfolgreichen Strategien oder Erscheinungsformen jenseits von so starren Organisationsformen. Ne? Also wo findet ein Austausch, ein Transfer von Konzepten und auch so Erscheinungsformen statt? Wenn man sich so ein paar Beispiele anschaut, ein Export aus Deutschland war Anfang der 2000er Jahre dieses Konzept der autonomen Nationalisten, was praktisch in Deutschland, ja, so Anfang der 2000er, hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Berlin, im Bereich des Kameradschaftsspektrums, also des bewegungsförmigen Neonazismus entstanden ist. Und was da ja gemacht wurde, war ja eher so ein Aufgreifen von so links-alternativen Kurzen, Symbolik und Ausdrucksformen. Also so, es wurden schwarze Blöcke auf Demonstrationen gebildet, also selbsternannte. Und es war so ein sehr stilistisch an Jugendkulturen wie Hip-Hop und Punk und Hardcore orientiert. Ne? Also eine sehr modernisierte Form des Neonazismus, die da entstanden ist. Und in den Jahren tatsächlich auch schon so ein Erfolgsschlager in Deutschland war. Und was da passiert ist, durch beispielsweise, dass dann auch deutsche ANs ins Ausland auf Demonstrationen gefahren sind und umgekehrt, wurde dieses Konzept natürlich auch irgendwie gesehen und aufgegriffen. Ne? Also relativ schnell sind in den Niederlanden, in Belgien, Frankreich, aber auch Italien und vor allem auch in Osteuropa dann halt auch in dortigen neonazistischen Strukturen AN-Gruppen entstanden, die dieses Konzept halt adaptiert haben, aufgegriffen haben und halt auch weiterentwickelt haben. Jetzt zum Beispiel auf Deutschland bezogen spielt dieses Konzept jetzt nicht mehr diese zentrale Rolle. Es ist ja vielmehr eher so, dass diese stilistischen und jugendkulturellen Ausdrucksmittel, wie man so nennen kann, eher so mittlerweile Bestandteil, Anführungszeichen, normaler neonazistischer Organisationen in diesem Spektrum geworden ist. Also es spielt einfach mittlerweile keine große Rolle mehr, wie sich Neonazis kleiden, sondern was in den 2000ern irgendwie noch hart diskutiert wurde, ob man jetzt mit einem beispielsweise einem schwarzen Kapuzenpullover auf eine Demonstration gehen kann. Aber dieses Aufgreifen und dieser Transfer von Strategien und Erscheinungsformen lässt sich auch andersrum beobachten. Also ein anderes Beispiel, wenn man jetzt nach England schaut, die English Defence League, die so in den 2008, 2009 so 2000 bis 2010 so eine Hochphase gerade in England hatten, also die auch so schon sehr stark verwurzelt waren in so einem rechten Hooligan-Milieu in England und so hauptsächlich durch so antimuslimische Demonstrationen in Erscheinung getreten sind und auch mehrere tausend Teilnehmende mobilisieren konnten und dieses Konzept dieser Defense Leagues wurde halt dann europaweit übertragen. Also es gab dann auch in Deutschland ja eine German Defense League oder sogar ein Dachverband, der sich European Defense League dann genannt hat. Und in vielen Ländern sogenannte Defense Leagues, aber die hat natürlich nie den Erfolg oder die Ausstrahlungskraft wie die English Defense League in England, aber wurde es aufgegriffen und wurde versucht irgendwie zu kopieren. Ne? Anderes Beispiel ist auch die identitäre Bewegung zum Beispiel, ne? In Frankreich entstanden vor einigen Jahren und also eher aus so einer neuen Rechten kommt, also ideologisch, aber halt auch sehr stark versucht, so jugendkulturell und popkulturelle Ausdrucksformen zu vermitteln. Und da war relativ schnell auch klar, es entstehen europaweit identitäre Gruppen und die dieselbe Symbolik verwenden und versuchen halt auch so dieses Konzept zu übertragen mit mehr oder weniger Erfolg. Also in manchen Ländern, beispielsweise in Österreich, funktioniert es aus ihrer Logik besser. Also sind sie einfach erfolgreicher und besser aufgestellt. In Deutschland ist es teilweise noch eher so, fragt man sich manchmal, ob es dann tatsächlich eher ein Internetphänomen ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es diese Gruppen und da wurden praktisch aus anderen Ländern diese Aktionsformen aufgegriffen und übertragen.
Und aber konkrete Unterstützung, also sagen wir mal monetäre oder so eine Unterstützung, gibt es das oder kann man das jetzt so in der Hinsicht noch nicht irgendwie, sehen?
Ihr habt die direkt jetzt monetär, also sagen wir mal so, jetzt im Bereich dieses des Rechtspopulismus, also wir hatten eben dieses Beispiel im Europaparlament, also Parteien wie der Front National oder der FPÖ oder der Vlaams Belang aus Belgien, die ja schon seit mehreren Jahren in ihren Ländern erfolgreiche extrem rechte Politik betreiben. Wenn man das jetzt auf Deutschland mal so ein bisschen überträgt, war es für diese Parteien ja schon so, dass sie natürlich sehr gerne einen Ansprechpartner oder eine Kooperationspartner in Deutschland haben, also sehr gerne haben wollen würden, so. Aber es in Deutschland ja tatsächlich eher so eine rechtspopulistische Lücke in diesem Bereich gab. Also es gab die Pro-Bewegung oder kleinere Parteien wie die Freiheit, die versucht haben, an diese Konzepte anzuknüpfen, aber nie diesen Erfolg hatten. Und da kann man schon sagen, dass es konkrete Unterstützungsarbeit gab, also gerade von populären Politikern europaweit, die natürlich dann schon gezielt nach Deutschland gekommen sind und versucht haben, beispielsweise die Pro-Bewegung irgendwie zu unterstützen und da eine Aufbauarbeit zu leisten, aber das dann eher praktisch jetzt in dem Beispiel in Deutschland gescheitert ist, so als diese Bewegung es einfach nicht geschafft hat. Interessant ist es jetzt gerade, wenn man sich die Entwicklung der AfD anschaut, so, ne, und da natürlich jetzt auch europaweit, sag ich mal, diese rechtspopulistischen Parteien merken, da ist eine Partei gerade sehr erfolgreich am Entstehen und natürlich, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, im Februar war es ein Kongress der AfD in Düsseldorf, wo Hans-Christian Strache, also der Vorsitzende der FPÖ, eingeladen wurde, der unter dem Motto auch Vision für Europa stand. Das ist dann schon ganz klar auch so als so ein klare Unterstützung zu sehen, so, und auch so, oder halt zu zeigen, ja, da entsteht gerade sozusagen die AfD so ein Push in diese Liga, sag ich mal, der erfolgreichen europäischen rechtspopulistischen Parteien. Ja.
Darauf aufgreifend gehen wir mal vielleicht weg ein bisschen von der extremen Rechten, die ja wahrscheinlich ja wirklich dann auf diesen, also was heißt wahrscheinlich, also die auf jeden Fall sich ja auch immer sehr auf den historischen Nationalsozialismus bezieht und darauf Konzepte und auch auf Erscheinungsformen. Wie ist das denn auch mit gemeinsamen Feindbildern neuerdings? Also wie kann man das denn jetzt zum Beispiel eher bei den Rechtspopulisten sehen? Also was ist da der verbindende Faktor und was auch wahrscheinlich ihr momentanes Hoch in Europa ja auch bedingt? Also was ist da der Kitt?
Wenn wir über gemeinsame Feindbilder der Extremrechten in Europa sprechen, gilt es erstmal auf einen grundsätzlichen Widerspruch hinzuweisen. Also wenn wir über die extreme Rechte sprechen oder auch über rechtspopulistische Parteien, wie gerade gefragt, haben wir es nichtsdestotrotz immer mit einer nationalistischen Ideologie zu tun. Das heißt, der erste jeweilige gemeinsame Bezugspunkt ist immer das eigene Volk oder die eigene Nation oder das eigene Land, jeweils immer anders unterschiedlich dargestellt. Aber nichtsdestotrotz gibt es erstmal eine eigene Bezugnahme oder eine eigene Überhöhung auf das eigene Kollektiv, ne? Und das grenzt sich natürlich ab zu anderen nationalen Kollektiven, was eine Zusammenarbeit erstmal schwierig macht. Und eben genau diesen, sag ich mal, nationalen Bezugsrahmen zu überwinden, ist eine gemeinsame Zusammenarbeit verschiedener Gruppen immer auch so eine Bildung von Abwehrkampfgemeinschaften. Und für diese Abwehrkampfgemeinschaften braucht es halt gemeinsame Feindbilder. Also genau diesen klassischen, wie wir eben hatten, ne, Neonazismus oder der klassischen Extremrechten, gibt es halt, weiß ich nicht, die jüdische Weltverschwörung oder die USA oder, also wirklich so ganz klar alte klassische Feindbilder. Aber jetzt sagen wir mal, was wir eben hatten, so die modernisierten oder diese rechtspopulistischen Parteien, was sich da natürlich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat, ist, ja, sag ich mal, so eine Ablehnung auf der einen Seite so, ja, multikulturelle Einwanderungsgesellschaften, aber schon auch im Speziellen halt so in Anführungszeichen der Islam als gemeinsames Feindbild. Ne? Und gerade so diese antimuslimischen Mobilisierungen oder dieser antimuslimische Rassismus ist als einer der wirkmächtigste Feindbild in diesem Spektrum. Und damit ist nicht nur so ein Feindbild verbunden, sondern auch, da wird auch so ein gemeinsamer Bezug geschaffen, also so eine eigene Identität auf so, zum Beispiel das Abendland, auf das sich dann bezogen wird, ne, ist dann von großer Bedeutung für dieses Spektrum. Also, dass dann von einer vermeintlichen Islamisierung verteidigt werden muss. Und dieser, wie es dann in diesem Spektrum heißt, europäische Abwehrkampf gegen halt den Islam oder gegen eine vermeintliche Islamisierung, wird dann auch immer in so eine historische Tradition gestellt. Also dann finden sich dann halt Bezüge zu den Perserkriegen oder zu den Türkenkämpfen in Wien. Also es dient wirklich so einer europäischen Identität, die sich dieses Spektrum dadurch gibt, in ihrem Abwehrkampf oder Feindbild Islam. Und aktuell natürlich ist da eine ganz starke Verknüpfung auf den Kontext Flucht, Asyl und vor allem Geflüchtete als Feindbild europaweit für extrem rechte, aber auch rechtspopulistische Strukturen und Parteien.
Und damit wahrscheinlich auch Geflüchtete heißt eigentlich auch in dem Kontext wahrscheinlich immer Muslime, Islam.
Genau, also da gibt es dann ganz schnell diese Verknüpfungen, wo dann beispielsweise große Demonstrationen gegen, Anführungszeichen, die EU-Flüchtlingspolitik betrieben werden und dann finden sich dann ganz schnell diese bekannten Symboliken wie das durchgestrichene Minarett oder so. Also gibt es dann eine ganz starke Verknüpfung von antimuslimischem Rassismus und der Frage von oder der Ablehnung von prinzipiell von Einwanderung oder dem Feindbild Geflüchtete, ja.
Wie man ja da, oder wie Sie ja gerade schon ausgeführt haben, ist ja, gibt es ja schon erstmal diese Widersprüchlichkeit oder was heißt Widersprüchlichkeit oder Antipathien, jetzt will ich jetzt mal in Anführungsstrichen setzen, zwischen, gemäßigten rechtspopulistischen Parteien, das ist jetzt auch immer in Anführungsstrichen zu wissen, und extremen Rechten, wenn Sie jetzt auf diese alten Feindbilder zum Beispiel beziehen. Also wenn ein Gerd Wilders zum Beispiel würde ja, oder grenzt sich sehr stark von extrem rechten Parteien ja auch, weil er als sehr israelfreundlich und das natürlich auch als Argument benutzt, um gegen Muslime und so weiter zu hetzen, zu wettern. Was gibt es denn ansonsten noch für Widersprüche, auch gerne innerhalb der extremen Rechten, wenn man das jetzt so territorial zum Beispiel oder auch ideologisch mal begutachtet? Und gibt es da Strategien, das dann zu ändern?
Genau, also den Bereich, Antisemitismus haben Sie ja gerade schon angesprochen. Also das natürlich, da ist auf jeden Fall, das meinte ich auch schon, als ich am Anfang meinte, es ist ein sehr heterogenes Feld, kann man schon sagen. Also jemand wie Gerd Wilders hat dann tatsächlich in dem Fall jetzt nicht dieselben Vorstellungen wie, Neonazis, der goldene Morgenröte der NPD. So, ne? Aber nichtsdestotrotz die Ablehnung des Antisemitismus oder die vermeintliche Israel, das Bekenntnis zu Israel in diesem rechtspopulistischen Bereich ja eher so ein strategisches Moment. Ne? Also dieser Widerspruch ist tatsächlich ja wieder auch daher zu erklären, dass es ein es geht um antimuslimische Agitation nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So, ne? Und es gab halt aus diesem Spektrum ja auch mal so medienwirksam so eine Reise 2010, wo dann Politiker der FPÖ und der Schwedendemokraten und des Vlaamsbelang aus Belgien und auch der Freiheit, also die in Deutschland ja zeitweise mal angestrebt hatte, irgendwie so in diese rechtspopulistische Lücke zu drängen, eine Reise nach Israel und haben auch dann so eine sogenannte Jerusalemer Erklärung abgegeben mit einem Bekenntnis zu Israel und haben sich da in so eine zu jüdisch-christlichen Werten und so einer Wertegemeinschaft bekannt. Aber das ist halt wirklich tatsächlich ein instrumentelles Verhältnis und strategisches bezüglich antimuslimischer Mobilisierungen. Die Widersprüche, die Sie gerade so ein bisschen hingewiesen haben, sind tatsächlich nochmal interessant für, wenn man eben über eine Zusammenarbeit oder eben auch eine Nicht-Zusammenarbeit der Extremrechten in Europa spricht. Natürlich ist, platt gesagt, Rassismus immer noch ein Hinderungsgrund und immer wieder auch ein Punkt, wo eine Zusammenarbeit scheitert. Nehmen wir jetzt mal so dieses Parteienspektrum, lassen sich da auch wirklich ältere Beispiele finden. Also zum Beispiel im Europaparlament ist eine Fraktion auch mal daran gescheitert. Im Jahr 2007 gab es da mal so einen Fraktionsversuch, die hat sich Identität, Tradition, Souveränität genannt. Das war eigentlich genau dieses Spektrum, Front National, FPÖ damals, Vlaams Belang, aber auch die Großrumänien-Partei und die Lega Nord, die eine Fraktion im Europaparlament angestrebt haben und diese Fraktion ist auseinandergebrochen, weil es eben rassistische Äußerungen einer italienischen Politikerin gegen Rumänen gab. Also sie meinte wohl Roma, aber platt gesagt, sie wollte eigentlich antiziganistisch argumentieren, aber die Großrumänien-Partei hat dieses als ein Affront natürlich empfunden und so eine Art Rassismus gegen Rumänen halt das empfunden und daran ist die Fraktion halt gescheitert. So, ne? Ein anderer Punkt jetzt wirklich von einem knallharten Rassismus ist halt auch, wir hatten am Anfang halt über so White Power oder halt wirklich so klassischer Bezug auf weiße arische Rasse als gemeinsamer ideologischer Bezugsrahmen. Und da gab es auch Anfang der 2000er beispielsweise bei den Hammerskins, also einer Organisation, die aus dem militanten Neonazismus kommt und auch aus der neonazistischen Skinhead-Bewegung für den Musikbereich eine sehr große Bedeutung hat, aber auch so für den rechtsterroristischen Bereich eine Bedeutung hat. Da gab es da mal Streitigkeiten, weil es wirklich einen Ausschluss gab einen russischen Chapters, weil die in Anführungszeichen eben nicht zur weißen Rasse gehören würden. Also dass da wirklich so, da auch diese Ideologie an ihre Grenzen kommt, stößt in der praktischen Zusammenarbeit. Im Bereich Rassismus, Widerspruch oder sagen wir mal eine Verhinderung der Zusammenarbeit sehen wir immer wieder im Bereich Deutschland-Polen. Also gerade die antipolnischen Ressentiments der deutschen Rechten sind sehr stark. Also da lässt sich wirklich sagen, es gibt, glaube ich, kein Land, gerade auch von den Nachbarländern, wo es weniger Zusammenarbeit gibt als mit polnischen Rechten. Aber umgekehrt auch, also auch innerhalb der polnischen Rechten gibt es eine sehr starke Abgrenzung zu Deutschland halt auch. Und das sieht man praktisch dann ganz praktisch irgendwie im November. Wir hatten eben Demonstrationen als ein wichtiger Punkt der Zusammenarbeit, findet jährlich in Warschau der Unabhängigkeitsmarsch statt. Also wirklich ein Aufmarsch mit auch mit mehreren tausenden Teilnehmenden, auch sehr mit Pyrotechnik, sehr martialisch, kommt auch regelmäßig zu Ausschreitungen. Also eigentlich ein Aufmarsch, der auch eine Anziehungskraft für Deutsche haben könnte, weil da auch europaweit eben extrem recht hinfahren, also aus vielen Ländern neben am Unabhängigkeitsmarsch in Warschau teil, aber eine deutsche Beteiligung ist da eigentlich nie festzustellen. Also die fahren da einfach nicht hin. So. Und was einfach ganz klar von den alten verfestigten Ressentiments deutsch-polnischer, also Deutschland-Polen rührt. Genau, also diese Territorialkonflikte ist natürlich auch immer wieder so ein Klassiker der Verhinderung der Zusammenarbeit. Also wenn es darum geht, irgendwie Besitzansprüche von oder Grenzkonflikte irgendwie auszuleben, wenn es um gerade so großnationalistische Vorstellungen geht. Da gab es auch schon mal, auch in den 80ern, irgendwie auch eine Fraktion, die daran gescheitert ist. Da gab es auch mal eine Fraktionsbeschreibung der Extremrechten, die daran gescheitert ist. Damals auch die Republikaner, die ins Europaparlament eingezogen sind, die sich mit italienischen Faschisten über die Südtirol-Frage dann zerstritten haben. Und das hat praktisch dadurch dazu geführt, dass es keine Fraktionsarbeit zusammen geben konnte, weil dieser Territorialkonflikt einfach noch eine Rolle gespielt hat. Oder klassisch ja auch Tschechien, Deutschland, also obwohl es im Bereich auch so der dezidiert extremrechten oder neonazistischen Spektrum mittlerweile eine recht gute Zusammenarbeit von deutschen und tschechischen Strukturen gibt, ist natürlich die Frage der zu wem das Sudetenland beispielsweise gehört, ganz klarer Widerspruch oder hart umkämpft sozusagen. Ne?
Wie würden Sie denn da eigentlich, Pegida, darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die nennen sich also auch ganz klar auf dieses Europathema beziehen, patriotische Europäer. In welches Spektrum würden Sie das denn eigentlich einordnen und wie wird das denn überhaupt in Europa wirklich wahrgenommen? Also es gab ja auch letztens dann diesen Aktionstag europaweit und wie wird das europaweit eigentlich rezipiert?
Also Pegida selbst ist ja, müsste man tatsächlich nochmal unterscheiden, auf den Bereich in Deutschland, also was natürlich eine Ausstrahlungskraft hatte und hat, sind halt diese Pegida-Aufmärsche in Dresden so. Und wo es relativ schnell ja auch in Europa sozusagen dieses Label aufgegriffen wurde, die Symbolik aufgegriffen wurde und versucht wurde, dann Pegida-Aufmärsche in jeweiligen anderen Ländern unter demselben Label laufen zu lassen und aufzubauen, was anfangs eigentlich relativ schlecht funktioniert. Also teilweise waren das wirklich Mini-Aufmärsche, wo dann ganz wenige Teilnehmende zusammenkamen und das dann eher so ein Internetphänomen waren. Also sind ganz viele, gerade so bei Facebook, Pegida, internationale Pegida-Gruppen aufgeploppt, die aber tatsächlich keine Basis tatsächlich auf die Straße bringen konnten. Was bei Pegida in der Entwicklung jetzt auf eine europäische Ebene noch interessant ist, dass beispielsweise Geert Wilders eingeladen wurde als Redner in Dresden, der auch gesprochen hat, das ja auch so ein ganz klares Symbol war. Wir wollen uns genau in diese, sage ich mal, erfolgreiche, modernisierte, dieses Spektrum einreihen und darauf positiv Bezug nehmen. Dieser Aktionstag, den es jetzt Anfang des Jahres gab, auf der einen Seite kann man sagen, also es war am Anfang Februar, es gab im Vorhinein ein Treffen, wo sich verschiedene europaweit Pegida-Ableger oder sagen wir mal Strukturen, die sich den Inhalten irgendwie zugehörig fühlen, zusammengesetzt haben. Also wir machen einen europaweiten Aktionstag in verschiedenen Städten. Also am 6. Februar hat es stattgefunden und der ist tatsächlich ja auch unterschiedlich ausgefallen. Also in Dresden waren natürlich mehrere tausend, aber auch weniger als bei einem, sag jetzt mal, wie sie sich erhofft hatten. Also es wurde von 15.000 Teilnehmenden ausgegangen, es waren dann weniger. Und in den meisten europäischen Städten waren einige hundert, die zusammenkamen, wo es noch tatsächlich, erfolgreich aufgegriffen wird. Das hat man im Aktionstag auch gesehen, ist in Osteuropa, dass auch im Zuge dieser Pegida, dieses Pegida-Booms, da auch so eine Demonstrationspolitik eingesetzt hat, auch in Tschechien, die dann sich teilweise nicht Pegida genannt haben, aber sich schon in diese Tradition gestellt haben, die dann schon auch mehrere hundert bis dann tausend Teilnehmende vereint haben und genau dieselbe Rhetorik und genau dieselben Feindbilder bedient haben, sprich Flüchtlingspolitik und gerade der Islam als Feindbild. So.
Genau, wenn wir jetzt das Beispiel Pegida nehmen, ist das denn ein erfolgreiches Exportprodukt sein, also auch im Blick auf die Zukunft gesehen, als Strategie für die extreme Rechte in Europa, die sich dann auch in Wahlerfolgen weiter manifestiert oder auch auf der Straße weiter manifestiert, wenn man es mal auf Pegida sieht? Oder würden Sie vielleicht auch sagen, dass es jetzt sozusagen seinen Zenit erreicht hat? In Europa jetzt vielleicht gesehen?
Ich denke, da gibt es zwei verschiedene Ebenen zu berücksichtigen. Die eine wäre, wenn man natürlich über die in Anführungszeichen extreme Rechte in Europa spricht, die gibt es natürlich so auch gar nicht, sondern das an dem Beispiel Pegida zeigt sich ja ganz deutlich. Eigentlich betrifft es ja immer wieder auch eben gesellschaftliche, politische oder auch historische Kontexte, die in den jeweiligen Ländern ja eine gewisse Rolle spielen. Also jetzt verkürzt gesagt, es gibt Länder, wo Pegida oder so, sagen wir mal, so diese Ausdrucksform auf der Straße gar nicht so eine Bedeutung hat, weil sich das eher in Wählerstimmen oder in Wahlerfolgen widerspiegelt. So. Und deshalb finde ich, kann man das schlecht so eins zu eins übertragen, wo die Thematisierung jetzt beispielsweise antimuslimischen Rassismus jetzt mehr oder weniger Erfolg hat, sondern es hat natürlich auch damit zu tun, wo gibt es Wahlerfolge oder wo gehen Leute noch nicht auf die Straße. Das andere an diesem Beispiel würde ich sagen, muss natürlich aufpassen, wenn man jetzt über die Thematisierung jetzt von diesem Spektrum in Anführungszeichen des Islam oder von dem Thema Flucht-Asyl spricht, darf man das natürlich nie losgelöst von der gesamtgesellschaftlichen oder politischen Thematisierung sehen. Also sie knüpfen natürlich dann da, antimuslimische Mobilisierung oder Hetze gegen Geflüchtete ist ja nicht nur auf eine extreme Rechte dann zu verschieben, sondern da ist es ja auch wieder zu berücksichtigen, dass es eben gesamteuropäisch, aber halt auch in den einzelnen Ländern sind natürlich da an Diskussionen, Diskurse und politische Gegebenheiten einfach gut anknüpfen können. Deshalb ist ja auch gerade die Thematisierung des Islam für die extreme Rechte von so einer Bedeutung, weil das halt ein Thema ist, wo sie teilweise mehrheitsfähig anknüpfen können an Bilder, aber auch an eine praktische Politik, die vorherrscht. So. Und deshalb ist dann dahingehend schwierig, das auf Gesamteuropa zu übertragen, sondern müsste man tatsächlich immer wieder auf die lokalen Spezifika der einzelnen Länder und der einzelnen Regionen natürlich auch schauen. Aber eine Rolle wird diese Thematik auf jeden Fall weiterhin spielen. Und wie gesagt, damit knüpfen sie ja eben auch an, wenn man sich zum Beispiel europaweite Einstellungsuntersuchungen anschaut, natürlich an Potenzial an, das einfach europaweit einfach verbreitet ist. Also die Einstellung zu Rassismus, Nationalismus und anderen Diskriminierungsformen, die sind ja nun mal gegeben. So. Und in manchen Ländern drückt sich das dann in Wahlerfolgen aus, in manchen nicht, aber das heißt ja nicht, dass es die nicht gibt, sozusagen.
Was wird denn getan? Um jetzt mal so zum Abschluss kommen, was wird denn getan, europaweit oder vielleicht auch in Ländern, sich diesen intoleranten Gegebenheiten eigentlich entgegenzustellen? Also gibt es eine europaweite Strategie eigentlich oder ist das eher so, dass jedes Land entweder so ihre eigene Strategie fährt oder vielleicht auch wahrscheinlich auch sehr oft gar nichts macht? Aber wie kann man das charakterisieren?
Also dieser Bereich, sage ich jetzt mal, Gegenstrategien, wenn man den diskutieren will, der betrifft natürlich viele verschiedene Ebenen. Ne? Also man könnte natürlich jetzt erstmal auch über tatsächlich staatliches Handeln diskutieren. Also wie reagiert der Staat auf die extreme Rechte? Also ich habe eben das Beispiel Griechenland genannt. Da gibt es gerade einen sehr großen Prozess gegen die Führungskriege der Goldenen Morgenröte. Aber das ist auch wieder eine Diskussion, ist sehr viel an, also sind halt länderspezifische Gegebenheiten, so wie staatliches Handeln auch gegen die extreme Rechte sich ausdrückt. Was wir zum Beispiel auch in diesem, der Fokus des Projektes ja wirklich eher war, ja auch so eher der Bereich der Bildungsarbeit, also sich anzuschauen, also wo gibt es eigentlich im Bereich der Bildungsarbeit, also auch eher der präventiven Arbeit gegen Rechtsextremismus, ein Austausch, ein Transfer und eine Zusammenarbeit, weil auf der einen Seite diskutieren, reden wir darüber, dass die extreme Rechte sich Austausch vernetzt und Strategien aufgreift. Und dann ist natürlich im Gegenzug zu fragen, wie reagiert denn sozusagen in dem Fall eine Bildungsarbeit darauf? Ne? Und da kann man schon sagen, es gibt natürlich europaweit Organisationen, also beispielsweise wie United for Intercultural Action, wo Initiativen und auch Strukturen, die jetzt im weitesten gehend zivilgesellschaftlich oder bildungsarbeiterisch gegen Rechtsextremismus aktiv sind, zusammenkommen. Aber es lässt sich schon feststellen, dass tatsächlich es relativ wenig Austausch und gegenseitige Bezugnahme, beispielsweise in der Bildungsarbeit, so Konzepttransfer zum Beispiel gibt. Es gibt dann schon mal so einzelne Länderaustausche, wo dann so Thematiken diskutiert werden, aber dass jetzt man wirklich sagen kann, dass es europaweit eine Diskussion über Konzepte und Strategien im Bereich der Bildungsarbeit gegen Rechts geben würde, kann man so tatsächlich leider nicht sagen. Was natürlich auch wieder mit tatsächlich verschiedenen historischen Traditionen, sage ich mal, zusammenhängt. Also wenn wir in Deutschland im Bereich der Bildungsarbeit gegen Rechts sprechen, das ist so auch tatsächlich nicht übertragbar auf andere Länder beispielsweise. Also in anderen Ländern gibt es eine viel stärkere Tradition der Bezugnahme auf eine, sage ich jetzt mal, eine Bildungsarbeit, eine antirassistische oder rassismuskritische Bildungsarbeit oder eine Thematisierung von Hate Crimes, während in Deutschland sich das ja sehr ausdifferenziert hat von einer spezifischen Bildungsarbeit gegen Rechts, so, die natürlich neben einer rassismuskritischen Bildungsarbeit existiert oder einer interkulturellen oder einer migrationspädagogischen. Und diese Spezialisierung ist tatsächlich so eins zu eins nicht zu übertragen. Deshalb fällt es teilweise schwierig, in Europa zu gucken, wo gibt es vergleichbare Programme gegen Rechts, so in dem Fall, sondern das sind dann teilweise eher allgemeinere Initiativen oder Programme, die sich eher dann ja mit Demokratieförderung oder Vorurteilsabbau etc. irgendwie sich einordnen würden, aber damit natürlich auch sowas wie extreme Rechte abdecken, aber diese dezidierte Spezialisierung in Deutschland auch mit einer mittlerweile auch vielen Förderprogrammen, einer sich professionalisierten, auch antifaschistischen Bewegung in Deutschland, die auch publizistisch tätig ist und das auch so eins zu eins nicht zu übertragen ist. Aber das wäre tatsächlich auch so eine Forderung, die man, das heißt Forderung oder so ein Wunsch, den man äußern könnte, dass dahingehend auch ein stärkerer Austausch und Wissenstransfer stattfindet, um halt auch gewisse Strategien, Inhalte und Aktionsformen der extremen Rechten auch darauf reagieren zu können. Ne? Also wenn, was wir ja auch diskutiert hatten, wenn dort Sachen aufgegriffen werden, die in, beispielsweise in anderen Ländern entstehen, dass man sie auch tatsächlich auch begreift und da auch irgendwie entgegenwirken kann. Weil wenn man sich nicht anschaut, wo sie entstanden sind und was für einen Erfolg sie auch dann teilweise haben konnten, fällt es natürlich schwer, dann erst zu reagieren, wenn es in einem anderen Land aufploppt, sozusagen.
Also wäre schon auch die Zusammenarbeit, also doch die EU in der Hinsicht, wenn sie Programme auch fördert, auch in der Hinsicht dann auch darauf, kann man ja schon sagen, als Aufruf da, da stärker auch zu fördern und halt natürlich auch den Raum zu geben zur Vernetzung.
Definitiv, ja.
Ich finde, das ist auch ein sehr gutes Abschlusswort. Vielleicht nochmal der Hinweis auf das Projekt www.projekt-entgrenzt.de, wo auch nochmal diese Sachen, die wir hier besprochen haben, tiefergehend analysiert werden und auch sehr gut visuell dargestellt werden. Wir können natürlich nochmal hinweisen auf unsere FIFA-Mediathek, wobei da natürlich europaweit nicht ganz darauf der Fokus liegt, aber wir können natürlich immer auch wieder verweisen, wie Bildungsmaterialien gegen die extreme Rechte zu finden sind oder auch rassismuskritische Bildungsmaterialien zu finden sind, die auch genau diese Themen aufgreifen. Ich bedanke mich sehr herzlich für das sehr konstruktive und auch sehr interessante Gespräch und kann nur noch sagen, bis zum nächsten Mal.